Einen wunderschönen guten Tag oder guten Abend, je nachdem. Schön, dass wir uns wiederhören bei Mehrspieler. Und bei Mehrspieler, dass ihr wiederhört, reden wir über den Mehrspielerwert, der Wiedermehrspielerwert sozusagen von Videospielen. Krasses Opening, oder? Wunderbar. Max, Spiele nochmal spielen. Warum?
Ja, das ist eine Frage, die sich bei vielen Spielen zurechtstellt. Habe ich vor kurzem wieder gemerkt, wenn nicht genug Zeit vergeht. Natürlich gibt es Spiele, die kann man wie den Lieblingsfilm oder die Lieblingsserie immer nochmal reinhauen. Also ich habe vor kurzem zum Beispiel mal wieder Uncharted 2 gespielt. Hatte dann kein großes, aber ein kleineres Wortgefecht mit einem Kumpel, der geschrieben hat, ja, zockst es dann wenigstens auf sehr hart durch. Und ich so, nein, ich möchte ja Spaß haben. Weil es einfach mal wieder Spaß gemacht hat, die Story durchzuspielen, die Levels sind gut designt, das Spiel hat sowieso einen super Flow. Aber es gibt ja durchaus noch andere Wege, wie zum Beispiel Schwierigkeitsgrade, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen in einer älteren Ausgabe. Aber es gibt ja auch diesen New Game Plus und das ist meistens nicht einfach nur ein anderer Schwierigkeitsgrad, sondern das kann oftmals auch bedeuten, dass Spiele einen anderen Kniff bekommen oder die Ausgangssituation einfach schon ganz anders ist so, und sich dein Verhalten im Spiel gerade auch oft in den Anfangsleveln stark unterscheidet von dem, wie du das Spiel vorher gespielt hast.
Genau, also wenn ich daran denke, so das erste Mal New Game Plus ist mir begegnet wirklich bei Chrono Trigger. Da konntest du ja, was ja auch für das Setting wirklich passend ist, weil Zeitreise und so weiter und so fort, parallele Dimensionen, da konntest du, wenn du das Spiel halt durchgespielt hast mit deinem alten Spielstand, kurz vorm Endgegner quasi ein neues Spiel starten. Das ist ja New Game Plus, mehr oder weniger. Und das war da eigentlich eher nur so ein Gimmick. Und das hat sich dann, wenn man jetzt an Dark Souls oder Demon's Souls beispielsweise denkt, hat sich das ja mehr oder weniger zu einem richtigen Feature entwickelt. Und wenn man dann anguckt, Spiele wie beispielsweise Way of the Samurai 4 ist neulich für den PC rausgekommen, da ist das ja direkt wirklich Spielinhalt, eine Hauptmechanik, dass man immer wieder im Grunde genommen denselben Zeitraum durchspielt, nur eben dann mit anderen Entscheidungen oder Vorfällen. Und bei Chrono Trigger war das ganz interessant, weil mit deiner super starken Party konntest du an ganz bestimmten Punkten des Spiels plötzlich den Endgegner besiegen und hast dann ein neues Ende bekommen. Zum Beispiel. Bei Dark Souls gestaltet es sich ja so, dass alles einfach schwerer ist. Dein Charakter ist stärker, aber dadurch, dass die Gegner halt auch stärker werden, nivelliert sich das so ein bisschen. Also ich finde das ganz interessant, was New Game Plus da durchgemacht hat. Und jetzt beim Witcher beispielsweise hat man ja auch die Möglichkeit, diesen Modus zu spielen. Und ich finde das ganz interessant, wie sich das wirklich entwickelt hat.
Ja, wobei gleichzeitig, ohne jetzt gleich wieder mies machen zu wollen, was du gerade erwähnt hast, die Sache mit dem, es ist jetzt einfach, du bist stärker und das Spiel ist schwerer, ist meistens Gang und Gäbe. Auch von dem, was man jetzt, also Witcher 3, es gibt noch nicht zu viele Details zu dem Zeitpunkt jetzt, wo wir den Podcast aufnehmen, aber eine Sache ist zum Beispiel, wenn ihr ein niedrigeres Level als 30 hattet, dann werdet ihr auf 30 hochgehauen. Wenn ihr ein höheres hattet, dann werdet ihr, glaube ich, auf 30 zurückgezogen. Irgendwie so im Bereich. Aber du kriegst so ein Mindestlevel und wahrscheinlich werden einfach Gegner von vornherein schon ganz andere Skillsets haben. Und es wird... der Witz ist, ich weiß nicht mal, ob das heißt, dass es anspruchsvoller wird. Weil wenn ich zum Beispiel an Witcher 2 zurückdenke, ist es ja am schwersten am Anfang, wenn du noch keine Skills hast. Oh, auch ja, wenn die Gegner stärker sind, kannst du dem Ganzen ja meistens gut entgegentreten, weil du die richtigen Fähigkeiten hast. Wenn du am Anfang aber noch keine Fähigkeiten hast und den Gegnern sozusagen wirklich nur mit dem eigenen Skill ausgestattet entgegentrittst, dann offenbart sich das Spiel meistens am schwersten.
Ich mache diese Erfahrung gerade auch mit einem anderen Spiel, dass diese New Game Plus Mechanik quasi ein bisschen umgedreht eingebaut hat, sage ich mal. Payday 2. Da hast du dieses sogenannte Infamy-System. Das heißt, wenn du Level 100 erreicht hast, kannst du Geld bezahlen und dann werden all deine Skills quasi auf Level 0 zurückgesetzt. Und dein einziger Bonus ist, du erhältst eine coole Karte, coole Masken und ein Infamy-Level vor deinem Namen oder hinter deinem Namen.
Mhm.
Und hast dann aber und erhältst ein bisschen mehr Erfahrung auch. Und kannst dich dann quasi wieder hochspielen. Also diese Tretmühle, diese Hamsterrad-Mechanik von Looten und Leveln, mehr oder weniger, hast du dann wieder drin und sie umgehen halt, dass du völlig overpowered bist. Aber letztlich machst du immer dasselbe und das ist auch so eine Form von New Game Plus sozusagen.
Was bei mir unter anderem Eindruck hinterlassen hat, also ist natürlich auf der einen Seite wie bei dir Chrono Trigger, weil es cool war, dass du plötzlich diese anderen Optionen hattest. Was mich jetzt gerade im Nachhinein auch nachdenklich macht, ist, dass das diese Option nicht nochmal zusätzlich gab bei Final Fantasy XIII 2, was ja auch Zeitreisenthematik hat, wo es einfach so schon alternative Enden zu erreichen gibt. Aber klar, wenn du Zeitreise hast, bietet sich New Game Plus ja noch mehr an als sonst, gerade weil das Spiel das auch mit einem gewissen Zwinkern oder vielleicht auch, wenn es nicht auf Humor gemacht sein soll, mit einem gewissen Pathos angehen kann. Was zum Beispiel total viel zu wenig genutzt bleibt, ist in, ich muss jetzt leider bei Final Fantasy bleiben, weil die sich so darauf festgebissen haben, bei dem Lightning Returns, Doppelpunkt, Final Fantasy 13, da gibt es ein, wenn du hast 13 Tage die Welt zu retten und wenn du dich nicht stark genug fühlst, gibt es einen Kristall. Und wenn du an diesen Kristall rangehst, dann fragt der Charakter, dann fragt Lightning, ja, was ist denn dieser Kristall? Und Hope, der bei dir ist, sagt dir, dieser Kristall ermöglicht dir, zurückzugehen in der Zeit. Du wirst all deine Erinnerungen an das hier verlieren, aber du behältst sozusagen deine Stats. Das heißt, du kannst immer wieder neu deine Stats, du kannst dich weiter hoch und hoch treiben, wenn du merkst, dass die letzten Gegner einfach zu schwer werden. Und am Ende dieser Erklärung dreht sich Lightning um und sagt, hab ich das schon gemacht? Und mehr wird dazu gar nicht gesagt. Und das war eine Stelle, wo ich dachte, boah, das ist ausnahmsweise in einem Spiel, das voll von schlecht geschriebenen Dialogen ist. War das einer der Momente, wo ich dachte, das ist sehr schön und clever damit umgegangen. Das hätte man eigentlich viel mehr einbinden sollen, sodass, ich meine, wir sind PS3, Xbox, Xbox 360, die sind jetzt technisch nicht so schwach. Überall im Spiel immer wieder, so zumindest für die ersten 10 Restarts, dass du kleinere Ereignisse, nicht mal Quests, sondern nur kleinere Ereignisse änderst. Weil daran haben Spieler auch schon Spaß, dass sich gewisse Dinge verändern. Sprich, irgendwo steht ein Gebäude nicht. Oder irgendwo ist von mir aus auch ein Quest jetzt um eine andere Uhrzeit oder an einem anderen Tag. Und so weiter und so fort. Diese kleinen Veränderungen, die New Game Plus soll ja auch eine gewisse Abwechslung reinbringen. Und die zeichnet sich für mich besser dadurch aus, dass die Welt reagiert, als dass einfach nur alles schwerer ist.
Definitiv. Also das wäre die schönste Form von New Game Plus, dass sich die Welt tatsächlich so ein bisschen ändert, anpasst, dass man also quasi eine Parallel Welt sozusagen erkundet in diesem neuen alten Spiel sozusagen. Apropos Parallelwelt und neues altes Spiel, eine Möglichkeit, die Lebenszeit von Spielen zu verringern, zu verlängern, Entschuldigung.
Verringern
eine
geht ganz leicht.
eine Möglichkeit, die Lebenszeit von Spielen zu verlängern, sind auch Mods, Modifikationen, die ja zuletzt mit Skyrim und der Diskussion um monetarisierte Mods nochmal neu ins Rampenlicht gerückt sind. Aber eigentlich sind die ziemlich alt, wenn man mal überlegt. Die ersten Mods gab es, glaube ich, jetzt setze ich mich in die Nesseln, aber gab es bestimmt schon, sagen wir es so, für Quake und Doom, als sie erschienen sind. Und der bekannteste, berühmteste Mod ist wahrscheinlich Counter-Strike, der ja letztlich einfach dafür gesorgt hat, dass das Half-Life einfach so groß ist, so eine große Marke.
Genau.
Abgesehen davon, dass Half-Life auch gut ist.
Ich wollte gerade sagen, aber Counter-Strike, das kannte zu einem gewissen Zeitpunkt einfach wirklich jeder. Egal, ob du dich für First-Person-Shooter interessiert hast oder nicht.
Oder für Killerspiele.
Die guten alten Killerspiele. Nee, Mods. Ich muss ganz ehrlich sagen, dadurch, dass ich nun mal...
Killerspiele sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Erinnerst du dich noch, als wir bei Counter-Strike mit dem Raketenwerfer Kinderwagen in die Luft gejagt haben.
Ja, das ist ja heute
sowas
harmlos.
Sowas gibt's einfach nicht mehr.
Ja.
Eben, sowas gibt's einfach
heute nicht sitzen
mehr.
Da dann immer noch gleich drei Hundebabys drin und die gehören zu einer ethnischen Minderheit, also die Hundebabys. Und ja, so weiter und so fort. Nee, aber Mods, ich habe das ein bisschen aus den Augen verloren als Konsolenspieler. Und wenn ich jetzt aber darüber nachdenke, merke ich, was für ein Volltrottel ich bin und verstehe absolut die PC Master Racer, warum sie sich immer lustig machen über Leute, die keine PC-Spieler sind, weil an und für sich, gerade wenn, was man immer mehr hoffen darf oder sollte oder kann, in Zeiten wie von Fallout 4, wo die Entwickler immer mehr sich der ganzen Sache öffnen und das Modding jedem, zumindest die Ergebnisse jedem zugänglich machen will. Es gibt Spiele wie Infamous 2 zum Beispiel, das versucht hat, mit einem Mission Creator die Leute basteln zu lassen, auch wenn da jetzt noch nicht so tolle Ergebnisse rauskamen, aber es wird versucht, zugänglich zu machen. Und es gibt, klar, es gibt gewisse Spiele, wo das schwer ist, gerade so Sachen wie Quests zu erstellen, da kommt dann oft mal auch sehr viel Käse raus, wenn das nicht wirklich jemand mit viel Herzblut, mit viel Zeit und mit viel Können ist, auf technischer Seite. Aber wenn ich so Sachen denke wie Spiele, die zum Beispiel sehr im Fokus ihr Kampfsystem haben. Also ich denke da an Spiele wie die Batman Arkham Spiele von Rocksteady, ein Devil May Cry und dergleichen. Diese Spiele haben ja eigentlich immer Modi mit gewissen Challenge Maps. Also sprich so und so viele Gegnerwellen überstehen und dergleichen. Und das kann man auch selbst mal schneller stellen und da kann man selbst irgendwie eingreifen. Also um jetzt mal diesen nur eigentlich dieser kleine Kosmos, von da könnte jedermann was machen und jeder könnte sich produktiv und positiv daran beteiligen, neue kleine Tweaks und Aufgaben zu machen für sich, um mit Freunden zu schauen, wer kann das am besten, wer holte die meisten Punkte, wie kann man dies und das machen. Denke ich auch gerade an Spiele mit, die Rennmechaniken haben oder sogar Rennspiele sind, da mal schnell eine eigene Strecke machen. Das kann unglaublich viel Spaß machen. Mir fällt jetzt gerade der Name von dem einem Rennspiel nicht ein, das eigentlich
Trackmania.
Genau, Trackmania.
Die Serie, die Trackmania-Serie.
Die fast nur aus diesem Prinzip besteht. Die Leute fahren ja kaum diese Strecken. Es macht viel mehr Spaß, sie zu basteln. Das ist ein bisschen wie mit Lego.
Das wollte ich auch gerade einwerfen. Also, dass das durchaus auch im sonst sehr unkreativen Konsolenpublikum, haha, hier Ironie und so, durchaus funktioniert, zeigen ja auch Spiele wie Little Big Planet, genau, oder die Reihe Little Big Planet, ne? Oder eben Trackmania, wie du auch gesagt hast. Also da gibt es durchaus Potenzial. Und das wird ja auch, wie du erwähnt hast, versucht jetzt von großen Publishern, jetzt im Beispiel von Bethesda, abzugreifen, indem sie gesagt haben, wir wollen Mods für Fallout 4 auch per Konsole zugänglich machen. Und Bethesda weiß, dass letztlich die Lebensader ist für ihre Spiele, also für vor allen Dingen für Fallout und für die Elder Scrolls-Reihe, weil Morrowind hatte einen halbwegs zugänglichen Editor, mit dem ich damals auch rumgespielt habe und es dann sein gelassen habe. Oblivion kann man, würde ich fast behaupten, ohne Mods gar nicht wirklich gut spielen, weil es dieses Auto-Level-System hat. Skyrim wird durch Mods so viel zugänglicher und auch schöner zum großen Teil. Also da versucht Bethesda schon wirklich hart ihre Trumpfkarte auszuspielen. Aber auch bei Spielen wie beispielsweise XCOM würde sich das lohnen. XCOM hat einen sehr...
Soll das übrigens haben, das Neue. Das Neue soll ja, viel ja, weiter ja, ja. geöffnet werden für eben Modder.
Ja, aber dafür ist es auch, soweit ich weiß, PC-exklusiv.
Das stimmt.
Ja. Nein, das war etwas, was sie vielleicht beim ersten XCOM nicht genug auf im Visier hatten. Denn es gibt einen wichtigen Mod für XCOM, The Long War heißt das. Und von vielen XCOM-Puristen, also Leuten, die auch schon die ersten XCOM-Teile gespielt haben, die wesentlich komplizierter und taktischer waren, sagen... The Long War bringt XCOM wieder zurück quasi zu seinen Wurzeln, ist sehr viel anspruchsvoller, sehr viel taktischer, macht dafür aber auch ein bisschen mehr Spaß, zumindest diesen Leuten. Ich weiß nicht, ob es mir Spaß machen würde. Und ja, die Reaktion eben von Firaxis war darauf zu sagen, okay, dann machen wir beim zweiten XCOM-Teil jetzt einen viel besseren Mod-Support, eine viel bessere Zugänglichkeit, weil sie einfach wissen, es gibt dieses Interesse daran. Das Problem ist, es gibt es halt momentan fast nur für PC. Warum, Max?
Naja, das ist einfach eine technische, also auf der einen Seite ist es eine technische Sache. Es ist viel leichter. Also du kannst auf dem PC schlichtweg modden. Dann muss ich auch in die Genauigkeiten rein. Und also die Konsolenhersteller können ihre Konsole ja in dem Sinne davor schützen. Die können dann sagen, ja, wenn es nicht so und so ist, dann ist das Corrupted Data und dann wird nichts erkannt. Im schlimmsten Fall funktionieren Safe Games nicht mehr und dergleichen. Was in mancherlei Köpfen vielleicht Sinn macht, wenn wir bedenken, dass Microsoft dachte, es wäre eine super Idee, einen auf voll DRM zu machen. Also Digital Rights Management und einfach alles immer weiter zu überwachen und immer weiter abzugrenzen, wahrscheinlich auch irgendwo mit dem stupiden Hintergedanken, haha, und dann kaufen sie bestimmt noch mehr 99 Cent DLCs.
Kurzer Einwurf. Ich weiß, dass DRM die englische Bezeichnung ist für diese Art von Kopierschutz, aber es ist ein Kopierschutz, das müssen wir ganz klar sagen. Es ist ein Kopierschutz, das hat nichts mit irgendwie Rechtemanagement, was ja das Wort, dieser Euphemismus, es ist definitiv ein Kopierschutz. Und deswegen, also um gegen diesen Euphemismus wirklich vorzugehen, der hat sich in der US-amerikanischen und britischen Diskussion eben durchgesetzt, weil sie einfach keinen, naja, weil Copy Protection wahrscheinlich ein bisschen sperriger ist als DRM. Aber lass uns wirklich sagen, es ist ein Kopierschutz, das muss man ganz klar sagen. Kopierschutz ist nicht tot.
Also, aber was ich halt nicht verstehe, ist, du hast ja schon angesprochen, die Spiele werden langlebiger. Jetzt könnte man natürlich erstmal sagen, wenn man sich so versucht, in die Publisher, die Konzerne, die Geld machen wollen, reinzuversetzen, ja, aber dann kaufen die Leute ja weniger Spiele, das ist ja blöd, da mache ich ja weniger Geld. Das sehe ich allerdings überhaupt nicht so. Ich sehe es genau andersherum. Dadurch, dass Fallout zum Beispiel, Fallout 4 oder früher auch Skyrim, so viel mehr interessanter, zumindest Skyrim im Fall für PC-Spieler wird, dadurch, dass dauernd nochmal was Neues kommt oder du vielleicht auch nur über Mods teilweise aufmerksam auf dieses Spiel wirst, hast du eine größere Bandbreite an Leuten, die potenziell dein Spiel überhaupt kaufen. Das heißt, die Verkaufszahl dieses einen Spiels kann steigen. Gleichzeitig bekommst du noch so einen leichten Abwerbeffekt. Also auch ein gutes Beispiel ist, denke ich, dieses XCOM The Long War. Denn auch wenn das von Privatpersonen hergestellt wurde, denken die Leute bei diesem Qualitätsding, bei diesem Qualitätsprodukt an XCOM. Also sprich an die Marke und irgendwo auch an den Hersteller, der ja die Grundlagen für diesen Mod überhaupt erst zur gegeben hat. Außerdem kann man sich davon inspirieren lassen. Man zahlt dafür keinen einzigen Euro als Hersteller. Man lässt die Leute einfach machen. Schön für die. Das Einzige, worauf man tatsächlich achten muss, ist sehr wahrscheinlich die Inhalte zu überprüfen auf diverse Diffamierungen von Gruppen oder Symbole, die politisch, gesellschaftlich prekär sind. Das sind Sachen, die passieren können, aber ganz ehrlich, sowas kann überall passieren, wo du Leuten künstlerische Freiheit überlässt. Und wenn die Wahl steht zwischen, wir lassen euch gar nichts machen oder wir lassen sowas zu und man sieht Ergebnisse wie GTA 4 und 5 haben fantastische Mods, die Elder Scrolls-Spiele haben riesige Mods und ich bin gespannt, was für Mammutprojekte bei Fallout 4 rauskommen werden.
Natürlich kann ich Publisher und Entwickler verstehen, die sagen, das ist unser Spiel, ist unser Baby und wir möchten nicht, dass Leute da Schindluder mittreiben über Mods. Jetzt Skyrim fällt mir beispielsweise ein, dass da es einen Mod gab, der den Krabben diese Monokel und Hüte aufgesetzt hat, was ganz putzig aussah. Oder dass man sagt, naja, das sind ja alles Nord-Leute, machen wir Aryan-Mod oder sowas, dann kann man nur noch machen wir die Aryan-Mod, dann kann man nur noch Nords spielen oder sowas, was auch blödsinnig ist. Also eigentlich würde das eher einschränken. Aber dann denke ich mir auch wieder, ja gut, Leute, wer so krank ist und unbedingt, weiß ich nicht, Armbinden an alle Spielfiguren oder Krabben von mir aus in Skyrim modden will, naja, Gott, meine Güte, wenn man es braucht.
Ja, und an und für sich in heutigen Zeiten kannst du dir, bin ich jetzt einfach mal so optimistisch und sage, da wird früh genug, wenn das jemand sieht, darauf aufmerksam gemacht. Und dann liegt es eben an dem 5- bis 10-köpfigen Team, das dafür zuständig ist im Support oder sogar nur Support-Leuten zu sagen, ey, da ist der und der Mod, der muss down genommen werden. Ja. Und dann ist das Problem aus der Welt. Das, aber also ich will einfach nur für mich abschließend dazu sagen, dass ich ganz klar die den Nutzen höher sehe. Ich find's einfach viel zu spannend und viel zu toll, dass die Leute das machen. Unter Umständen schafft's ja sogar der ein oder andere, damit auf sich aufmerksam zu machen und einen Job in dem Bereich zu finden.
Also Mods werden regelmäßig als Sprungbrett für Entwicklerinnen und Entwickler in den Videospielbereich genommen. Du darfst ja nicht vergessen, dass der große E-Sport-Trend in den letzten Jahren, nämlich MOBAs, also Multiplayer-Online-Battle-Arenas, so, ja auch auf einem Mod basiert, nämlich Defense of the Ancients für Warcraft 3 und der ja auch wieder weiter auf bestimmten Mod-Karten sozusagen basiert. Mhm. Also da ist schon richtig was draus geworden und auch aus den Leuten ist richtig was geworden. Also insofern sind Mods wirklich eigentlich eine tolle Sache für die Bastlerinnen und Bastler wie auch für die Unternehmen. Jetzt ist die Frage, wir hatten ja, ich glaube Anfang des Jahres die Diskussion, soll man für Mods auch Geld bezahlen können oder Geld verlangen können? Ich sehe das ein bisschen differenziert, weil es das Ungleichgewicht, sage ich mal, zwischen den Studios und den einzelnen Programmierern ein bisschen aufbrechen kann. Aber es ist immer die Frage, in welchem Verhältnis das steht. Im Verhältnis, wie es eingeführt wurde, Anfang des Jahres, hat's nicht so ganz im Gleichgewicht gehangen.
Nein, ich denke, das ist ein Problem, das es aber noch eine ganze Weile geben wird. Auch aus einer rechtlichen Situation für mich. Sowas wie Witcher, Fallout, Elder Scrolls, das sind alles das ist kreatives Eigentum. Die Marken sind eingetragen und so weiter und so fort. Es wird uns die Erlaubnis gegeben, daran rumzubasteln. Es sind alles, egal wie groß es ist, Hobbybastler. Und sie arbeiten mit einer fremden Marke und auf der Basis eines fremden Codes. Streng genommen, zumindest. Und solange das so ist, haben diese Leute nun mal keinen Anspruch, dafür Geld zu nehmen. Also, und ich denke auch, aber gerade weil das so ist, zur Fairness und so ist es in der Regel ja geblieben, nachdem Valve da einige komische Sachen vorhatte, dass Mods auch kostenfrei für die Nutzer sind. Es ist ein Hobbyprodukt von unbezahlten Amateuren, Amateur im Sinne von unbezahlt, und es wird von Amateuren genutzt. Damit, also aus meiner Sicht an dem Punkt, wo wir jetzt sind, sollte das Ganze noch nicht, da muss das Rechtliche wirklich nochmal völlig neu verhandelt und übergeguckt werden, inwiefern das machbar ist und wie das ein faires Projekt sein kann. Denn so wie ich es zurzeit sehe, wäre so oder so nur der Publisher der Gewinner und da würden vielleicht ein paar Tropfen für die Mods, also für die tatsächlich diesen Mod erstellt haben, übrig bleiben.
Ja, es ist definitiv ein sehr schwieriges Thema, weil es eben auch stark in diese urheberrechtsjuristische Schiene reinschlägt. Da kann man im Grunde genommen noch eine eigene Sendung zu machen, wird dann der Fall sein, wenn es jetzt nochmal aufs Tapet kommt und so aussieht, als würde es bleiben. Ja, wir würden uns wünschen, ihr hört euch diese Sendung immer und immer wieder an, weil es einfach zum Thema passen würde. Leider können wir nachträglich nichts dran ändern. Also wir könnten schon, aber das würde ziemlich viel Arbeit machen. Aber ihr habt ja die Chance, bei der nächsten Folge reinzuhören. In der nächsten Woche oder zumindest dann, wenn wir nächste Woche Zeit hatten. Ihr wisst, wie das läuft. Bis dahin sage ich mal tschüss, danke an Max und hoffe, wir hören uns wieder und wieder und wieder.
Ja. Press X to Podcast und Download to Download. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.